Dear Reader, der Literatenfunk. Eine Kooperation von PIKT.de und Detektor FM.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Mascha Jacobs und ich spreche in diesem Podcast mit Autorinnen und Viellesern über ihre Lesebiografie, darüber, wie das Lesen ihr Schreiben bestimmt, wie sie ihr Bücherregal organisieren und was sie am liebsten lesen.
Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner.
Dieser Podcast wird ermöglicht durch mojoreads.de. Mojo ist der neue Bioladen für Bücher im Netz. Hier findet ihr alle Bücher, ob Print oder E-Book. Ihr könnt sie an jeder beliebigen Stelle Probe lesen und euch auf der Plattform über das Gelesene austauschen. Wer Bücher empfiehlt, die dann gekauft werden, verdient 10% mit. Für Rezensionen und Kurzbesprechungen bekommt ihr Credits, die ihr dann wieder für neue Bücher auf der Plattform ausgeben könnt. Mojo nervt euch nicht mit Werbung und es gibt keine gekauften Reichweiten. Richtet euch jetzt eure eigene Leseecke bei mojoreads.de ein. Dieses Mal war es besonders aufregend für mich, denn eine meiner Lieblingskünstlerinnen kam zum Gespräch. Françoise Cactus, deren unverwechselbare Stimme die meisten wahrscheinlich kennen, weil sie die Sängerin von Stereo Total ist. Was viele aber nicht wissen, sie hat auch tolle Bücher geschrieben, in denen oft wilde weibliche Teenies die Hauptrollen übernehmen. Nach dem Studium in Frankreich zog La Cactus 1985 nach Deutschland und wurde hier die Erzherzogin des Berliner Undergrounds. Sie gründete zunächst die Band Lolitas und danach mit ihrem Lover Brezel Göring Stereo Total. In den 90ern begann sie auch Bücher und Hörspiele zu schreiben, die lustig und wild sind. 1996 erschien Autobigophonie im Martin Schmitz Verlag und dann in der Jugendbuchreihe Rororo Rotfuchs, Abenteuer einer Provinzblume und Zitterpartys. Und dann wieder bei Rowohlt, der Kurzgeschichtenband Neurosen zum Valentinstag. Steh auf, Burgunderin, und werde, was du vermisst, heißt es in der Autobigophonie. Das hat Françoise Cactus getan und viele Mädchen oder junge Frauen, wie ich damals im Ruhrgebiet, taten es ihr nach. Viel Spaß.
Dieses Mal ist Françoise Cactus mein Gast. Das freut mich sehr. Wir haben auch schon mal miteinander gesprochen, vor 15 Jahren. Weil ich im Zuge meiner Magisterarbeit ein Interview mit dir gemacht habe.
Genau, ja. Ich habe sogar irgendwo, hast du das nicht als Buch rausgebracht später? Oder?
Nee,
es ist. Aber irgendwie habe ich das gelesen irgendwann.
Ja, ich schätze mal, ich habe es dir geschickt.
Ah, du hattest mir das geschickt, ja, genau.
Die letzten Tage bin ich immer so um diese Arbeit herumgeschlichen und konnte sie kaum öffnen. Wäre natürlich die beste Vorbereitung gewesen. Ich habe sie dann auch irgendwann geöffnet. Aber
ach so, warum? Du wolltest das verdrängen? Das war zu viel Arbeit,
ja,
oder was?
Ja, und das ist.
Ach so, ja, ich bin auch so froh, dass ich nicht mehr studiere. Was für ein Stress das war. Also als ich Studentin war, da haben wir sowieso nur im September und im Juni gearbeitet und den Rest der Zeit immer nur gestreikt. Gestreikt oder uns amüsiert. Nur am Anfang des Uni-Jahres haben wir was getan, so weil das der Anfang war, und ganz am Ende mir gepaukt, was das Zeug hält, alles nachgeholt, was ich das ganze Jahr nicht gemacht hatte. Ich fand das so schrecklich, wenn ich zum Bäcker gegangen bin, da habe ich mir gedacht, oh Mann, warum bin ich jetzt keine Bäckerin? Oder wenn der Briefträger kam, warum bin ich jetzt kein Briefträger? Ich fand das so schrecklich, Student zu sein, so ein Stress.
Hast du Literaturwissenschaften studiert?
Ich habe mehrere Sachen, ja, Sprachlinguistik, so Sprachwissenschaft und französische Literatur. Und als Nebenfach Kurzgeschichte. Also lauter Dinge, die man im Leben nicht gebrauchen kann. Obwohl, ich bin eigentlich ganz froh.
Die Arbeit habe ich Lolita-Literatur genannt. Mhm. Das habe ich dir geklaut. Das habt ihr in einer Selbstbeschreibung, hat Brezel das, glaube ich, über dich geschrieben. Ich würde das gerne mal vorlesen, weil es ganz schön ist. Das war sozusagen der Klappentext von deinem ersten Buch Autobigophonie.
Ja.
Françoise Cactus, eigentlich van Hove, nach einem alten Adelsgeschlecht am französischen Hof, begann ihre literarische Karriere im zarten Alter von 12 Jahren, als sie beim Vorlesewettbewerb Sektion Burgund den ersten Platz belegte und mit einem silbernen Kugelschreiber geehrt wurde. Für ihren bereits 2 Jahre später erscheinenden Roman Fotosouvenir kreierte die begeisterte Kritik das Genre Lolita-Literatur. Da aufgrund ihres Studiums ihr Stil seine ursprüngliche Unschuld verloren hatte, siedelte sie nach Berlin um, schrieb fortan auf Deutsch und fand in der fremden Sprache zu ihrem unbedarft unverdorbenen Mädchenstil zurück, wie sie bereits mit mehreren Kurzgeschichten bewiesen hat. Françoise Cactus bedient nicht nur die Schreibmaschine, sondern sie spielt auch Schlagzeug und singt in der Gruppe Stereo Total.
Ja. Also das mit dem Wettbewerb stimmt dann wirklich. Sollte man so eine kleine Story schreiben und dann konnte man, wenn man gewonnen hat, hat man einen silbernen, nicht Silber, sondern einen silbernen Kugelschreiber bekommen. Aber war lustig, ja.
Wolltest du schon ganz früh Autorin werden?
Ich habe schon, also ich habe, nebenan habe ich 2 riesen Koffer voller Tagebücher. Ich habe schon mit 13 angefangen, Tagebuch zu schreiben, ne? Und schon als Kind habe ich so kleine Gedichte geschrieben über Tiere und sowas. Naja, das hat mich schon total immer interessiert. Ja, und auch in der Schule, ich war null in solche Sachen wie Mathe, Physik, Chemie. Und aber in all diesen literarischen Fächern, da war ich gut. Ja. Das hat mir immer sehr gut gefallen. Ich habe auch super früh angefangen zu lesen und wahnsinnig viel gelesen. Also meine Mutter hatte total viele Bücher. Und ich habe alles gelesen, auch Dinge, die überhaupt nicht für Kinder waren. Komplett alles. Also auch die ganzen Klassiker, manche sind total tödlich, aber ich habe mir alles reingezogen.
In seinen Büchern kommen aber auch Kinderbücher sehr häufig vor. Also sowas wie die 3 kleinen Schweinchen oder so.
Ah ja, ja, klar. Wir hatten so Bücher und manche fand ich wahnsinnig gut und manche hätte ich gern immer noch. Ein einziges habe ich noch, das war mein total gruseliges Buch von Alice im Wunderland. Das war eine ganz große Ausgabe, die hatte mir meine Tante Marie-Jeanne geschenkt. Und es hatte wirklich gruselige Bilder. Also die ganzen Zeichnungen waren erschreckend für ein kleines Kind. Und das habe ich immer noch. Das gefällt mir sehr gut. Aber ich hatte auch sehr schöne, lustige. Zum Beispiel hatte ich ein Buch mit 3 Kühen. Also 3 Kühen, die in die Stadt ausgehen, so, und sich einen Nachmittag machen. Dann hatten sie sich morgens Lockenwickler reingedreht, dann saßen sie da in so einer Eisdiele und so weiter. Und das war alles so amüsant, das fand ich super. Und dann hatte ich manche, die mich sehr traurig gestimmt haben, wie Madeleine. Ah, das war die Story von so einer kleinen Waisen, von einem Waisenkind, die im Internat war. Und die war immer ganz klein und alle waren böse mit ihr und so, da hatte ich großes Mitleid. Oder auch von Andersen, La Petite Fille aux Allumettes, das kleine Mädchen mit den Streichhölzern und so weiter.
Genau, in deinem Buch Autobiographie zum Beispiel und auch in den darauffolgenden Büchern, die du sozusagen in etwas abgeschwächter Form für Rowold, für die Reihe Ro-Ro-Ro, also für Teenager-Mädels geschrieben hast, wird auch immer mit so Klassikern der Mädchenliteratur gespielt.
Ja.
Was hat dich daran interessiert, diese Stereotype nochmal anzuschauen? War das immer nur ein ironischer Umgang damit oder hast du diese Bücher auch wirklich sehr, sehr geliebt und könntest die auch heute noch lesen?
Ich habe sie wirklich geliebt. Ja, ich bin immer noch angezogen, auch wenn ich male oder so, man erkennt das, angezogen von so eine Art Kindlichkeit oder auch weibliche Kindlichkeit. Also wirklich, natürlich, ich lache darüber. Ich lache auch über Klassifikation, zum Beispiel in Autobiographie. Kann ich mich erinnern, dass ich irgendwann geschrieben hatte, also nicht mehr genau, der Satz war nicht genau so, aber ungefähr. Es gibt Science Fiction, es gibt philosophische Essays, es gibt Romane und es gibt Frauenliteratur. Ja, weil das ist doch wirklich komplett bescheuert. Und ich meine zum Beispiel speziell in Deutschland, es gibt so wenig berühmte Autorinnen. Das ist unfassbar. Ich meine, in England ist es nicht schlecht. Die haben super berühmte Autorinnen. In Frankreich immerhin, wir haben ein paar auch. Aber hier ist wirklich schlimm.
Ja, langsam ändert sich das.
Ja.
Aber das war lange Zeit so.
Ja.
Und das wurde immer gesondert gestellt, Fräulein-Literatur.
Ja, weil ich hatte auch als kleines Nebenfach hatte ich auch Deutsch und die ganzen Bücher, ich glaube, es gab kein einziges, das von einer Frau geschrieben wurde, das wir lesen sollten. Das war nur alles so Thomas Mann, was weiß ich, nur Typen, wirklich.
Colette spielt zum Beispiel auch eine große Rolle, kommt Colette immer wieder vor in deinen Büchern.
Ja.
Also was auffällt, es gibt bestimmte Frauenfiguren, die du bewunderst, die immer wieder vorkommen?
Ja, weil Colette, zum Beispiel, was ich an ihr mag, ist, dass sie so eine Art All-Around-Künstlerin ist. Sie ist nicht nur Schriftstellerin, sie ist auch eine Tänzerin, eine Schauspielerin, also sie macht sehr viele Sachen und ich fühle mich mit ihr verbunden, denn sie ist in Saint-Sauveur-en-Puisaye geboren. Das ist ein kleiner Kaff neben meinem Kaff. Also sie kommt auch aus dem Burgund und alles, was sie beschreibt über ihre Kindheit und so, das kenne ich alles, deswegen fühle ich mich mit ihr verbunden. Also eigentlich, das ist komplett ihre Story, weil sie war ganz jung, als sie einen Typen geheiratet hat. Willi hieß der und der war selber Schriftsteller. Und dann hat sie Bücher, diese ganzen Claudine-Bücher, das sind so Bücher ihrer Kindheit, geschrieben und die wurden mit Willi unterschrieben. Also unter dem Namen ihres Mannes hat sie ihre ersten Bücher rausgebracht. Und dann irgendwann später ist das doch, ach so, Colette war das. Und das wurde dann später wieder. Ja, ich finde, sie hat einen super Stil, Colette. Sie kann sehr gut beschreiben. Und das, was sie beschreibt, dieses Milieu, das gefällt mir. Das ist zum Beispiel, die beschreibt, was passiert in so Backstage, im Musical und so weiter. So ein bisschen dieses Milieu von so Künstlern,
Varieté.
Und immer so, ja, sehr weiblich auch. Ja. Alles, was sie sich alles anziehen. Also die ist auch sehr sinnlich. Die beschreibt immer alles, was sie isst und alles, was sie für Stoffe trägt und solche Sachen. Sowas finde ich gut, ja.
Und ihre Figuren waren auch oft so freche Mädchen.
Ja.
Teenage.
Ja, total. Ja, diese Claudine ist eine. Oder Gigi. Ja, ist total so eine freche. Also die war eigentlich schon. Obgleich, na gut, manchmal denke ich, na ja, sie könnte besser sein, aber irgendwie war sie schon ein bisschen feministisch für ihre Zeit. Ja, weil man muss das natürlich in dieser Zeit platzieren.
Um 1900 herum.
Ja. Ja, aber sie war ein bisschen so, die hatte so ein Leben, so bohème. Wo die hatte auch ziemlich ein Pech, weil das als erstes hat ihr Typ Syphilis angedreht, dieser alte Mann. Das heißt, dass sie, als sie ganz alt war, sich nicht mehr bewegen konnte, sie hat sich die letzten Jahre ihres Lebens im Bett verbracht quasi. Zum Beispiel, jetzt habe ich eins von ihren letzten Büchern gerade gelesen, die meinte, das wäre ihr egal. Sie würde immer in ihrem Geist reisen. Das ist nämlich die Macht der Fantasie. Das macht das Leben ein bisschen einfacher manchmal. Mhm.
Ja, gut, dass wir die Bücher haben.
Ja, oh ja, sowieso. Also ohne Bücher und ohne Musik. Ohne Musik, muss ich sagen, weil zurzeit ist ja wirklich zum Kotzen. Und ohne Bilder, also Filme, Malerei, also das Leben wäre die Hölle. Wenn es nur noch so darum ginge, so das Business am Laufen zu halten und mit Maschinen zu funktionieren und so weiter, das wäre grauenhaft. Und deswegen finde ich auch schlimm, dass zurzeit in dieser Corona-Zeit, dass, also ich weiß nicht, ich habe doch, alle haben nur gejammert, dass es kein Fußball mehr gibt, aber ich habe nicht so viele Jammern gehört, dass es keine Konzerte mehr gibt und so. Ich dachte mir, ja, wirklich, das geht so nicht. Ja. Also was mich betrifft, mir ist mir Fußball aber schnurzegal, ne? Wirklich. Es könnte von mir aus komplett von der Erdfläche verschwinden, dieses Ding, aber boah, Musik niemals. Und ich hatte auch keine Lust, und Brezel und ich, wir hatten keine Lust, uns vor unser Bücherregal hinzustellen, ne, obgleich wir Bücher sehr lieben, aber und dann da so kleine Akustikkonzerte zu geben.
Das habt ihr alles verweigert?
Oder nein, nicht gemacht? Ein paar Dinge haben wir schon gemacht, also für spezielle Sachen oder auch so ein paar Lesungen oder sowas aufgenommen, aber keine Ersatzkonzerte im Internet, sowas. Ja, und speziell das Buch, das ich ausgesucht habe von Colette, La Chatte, ist wahnsinnig gut. Das ist die Story von so jung verheirateten Leuten und die kennen sich eigentlich gar nicht so. Und dieses Mädchen, sie liebt dieser Typ, aber dieser Typ ist irgendwie ganz eigen. Der hängt immer bei seiner Mutti herum und der kann sich nicht so richtig auf diese, oder die sind nur verlobt, er kann sich nicht so richtig auf seine Verlobte einlassen. Und dann hat er eine Katze, seitdem er klein ist, und seine Katze. Er liebt seine Katze und ständig flüchtet er von der gemeinsamen Wohnung und rennt dahin zu seiner Mutti und seiner Katze und so. Und irgendwann, und die leidet total, weil sie versucht, zu ihm zu kommen, aber es geht nicht, weil der Typ das irgendwie, weil er einfach überhaupt nichts ändert an seinem Leben. Das macht für ihn keinen Unterschied, dass er jetzt verlobt ist und so. Irgendwann, die dreht durch und die versucht, die Katze umzunieten. Die schmeißt sie vom Balkon runter, oh Gott. Ja, wie das endet, müsst ihr selber lesen. Aber ich fand das echt krass, ja, dass ihre ganze Ärger an diese arme Katze rauslässt. So, das ist die Story, die ist eigentlich ganz gut beschrieben. So. Die kann sehr gute Personen darstellen. Sie kann auch sehr, die macht sehr lustige Sachen mit Tieren. Sie hat auch Tieresgeschichten gemacht. Ich habe sogar eine Platte von ihr, wo sie selber vorliest. Die Story ist von Toby Chien, Toby der Hund, und Kiki la Doucette, Kiki die Sanfte, das ist das Kätzchen. So hießen ihre Tiere immer. Die hatten lustige Namen.
Auf Deutsch heißt das Buch Eifersucht.
Die Katze haben sie genannt, Eifersucht. Warum denn nicht die Katze? Ach, naja, gut. Das heißt Eifersucht? Oh, die hätte das zum Beispiel nicht genannt Jalousie. Kann ich mir nicht vorstellen. Außerdem, das ist ja dumm, gleich zu verraten, worum es sich dreht alles. Ja. Oder?
Ja.
Warum nicht Eifersucht mit toter Katze am Ende? Aber die ist ja nicht tot, glaube ich, die ist noch verletzt.
Ja, genau.
Mit Katzenunfall am Ende.
Ich würde gerne nochmal auf deine eigene literarische Produktion zurückkommen. Ja. Du hast ja auch immer mit der Nicht-Muttersprachlichkeit gespielt. Also du hast auch gerne zum Beispiel Titel aus dem Französischen oder idiomatische Wendungen oder so direkt aus dem Französischen ins Deutsche übersetzt.
Ja.
Also dieser Humor, der entstehen kann, wenn man irgendwas sehr ernst nimmt.
Ja, ich muss sagen, das macht mir Spaß. Okay, es hat so angefangen, dass ich auf Deutsch geschrieben habe. Ich war befreundet mit so einem Typen, Oskar Röhler, der macht jetzt Filme. Und der wollte eine Anthologie rausbringen mit so Autoren aus Ost- und West-Berlin. Damals gab es noch die Mauer. Und dann hat er mir gesagt, ja, die kleinen Stories, die du mir erzählst, die gefallen mir ganz gut, hast du keine Lust, eine aufzuschreiben? Ich habe gesagt, was, auf Deutsch? Er hat gesagt, ja, warum nicht? Ich sagte, naja, ich kann es mal probieren. Er hat gesagt, okay, dann hole ich den Text morgen um 11 Uhr ab. 11 Uhr morgens so. Ich war so, what? Da habe ich mich hingesetzt, ganze Nacht geschrieben. Und das war dann das erste Ding, was erschienen ist. Und dann habe ich mir gedacht, ja, warum nicht? Man merkt sofort, dass ich keine Deutsche bin. Aber also zum Beispiel dieses Autobiografie, das ist überhaupt nicht korrigiert. Ne? Deswegen gibt es noch Fehler drin und so. Warum? Weil damals der Verleger Martin Schmitz hatte das zur Korrektur gegeben an so eine Journalistin. Und sie hat komplett wirklich alles geändert, sodass es sich liest wie so eine Kolumne in der Brigitte oder so. Ich fand das, na Entschuldigung, ich hoffe, ich beleidige jetzt niemanden, ne? Aber ich fand das furchtbar, weil das wurde alles so richtig deutsch gemacht und dadurch hat es so jeden Charme verloren, meiner Meinung nach. Habe ich gesagt, nee. Ich habe gesagt zu meinem Verleger, nee, das kann ich nicht akzeptieren. Hat er gesagt, na gut, dann wird nicht korrigiert, passt da. Und ich sage, ja, von mir aus, wird nicht korrigiert. Ein Kapitel ist auch in die Oublietten gelandet, ist verschwunden, man weiß nicht warum. Es fehlt ein Kapitel, ne? Aber macht auch nichts zur Sache, es gibt ja so viele.
Ja, Autobiografie ist ja eh ein sehr, sehr wildes Buch.
Ja.
Da steckt alles drin.
Ja.
Ist ja auch lustig, direkt mit einer Autobiografie zu starten.
Ja, besonders damals war ich ja noch jung.
Mhm. 1996 ist erschienen.
Ja, ist schon sehr alt, das Buch. Das ist so, ich habe mir gedacht, ich schreibe ein Buch und wer weiß, ob ich je wieder eins schreibe, deswegen packe ich alles rein, was mir durch den Kopf geht. Ich hatte als Grundlage auch mein unzähligen Tagebücher. Insofern, das war nicht schlecht, aber ich habe mir gedacht, ich will aber nicht die Wahrheit erzählen, so richtig. So, ich mache einfach so und dann das Ganze voller Lügen, so, damit es ein bisschen lustiger ist. Und dann habe ich das so gemacht und einfach, es sind wahre Sachen, aber es ist alles sehr übertrieben. Oder ich habe auch mich inspirieren lassen von Menschen, die ich richtig kenne, aber ich habe es ein bisschen verdeckt, so Das, was sehr amüsant ist, meistens die Leute haben die anderen wiedererkannt. Ah, also der Lülü, das ist doch Kuku oder der, ne? Aber sie selber nicht. Gut. Ja, das finde ich sehr lustig. Wirklich, das war meistens so. Aber natürlich, die waren alle inspiriert von Leuten, die ich kannte. Und ich habe auch mehrere Ebenen reingebracht. Ich habe so auch Träume, weil ich schreibe oft meine Träume auf. Ich habe Träume reingebracht, aber so, als ob sie real wären. Und am Ende dieser Irrsinn mit diesem Science-Fiction-Teil, ja, ich weiß nicht, was ist da mit mir passiert.
Wir wollen nicht zu viel verraten, weil ihr sollt das Buch ja alle lesen. Aber es hat was mit Schnecken zu tun.
Ja, genau. Ja, weil ich ja aus dem Burgund komme. Und da essen wir ja Schnecken. Dieses Cargo.
Es ist auch noch ein weiterer Fehler passiert. Das Science-Fiction-Kapitel wurde umdatiert.
Oh ja. Ach so, das hat jetzt der Mensch, der das Buch zusammen getan hat, der Layouter sozusagen, hat sich gedacht, das kann nicht sein, plötzlich 2000 und was, nee, es muss einen Fehler geben, dann hat er selber das Datum geändert und das in die 70s reingetan. Dann hat er mir gedacht, ah nee, was denn noch, also das Ding ist wirklich voller Fehler, aber macht ja nichts, ist trotzdem gut.
Das ist wahnsinnig gut.
Ja, und auch es ist richtig Popliteratur, weil die Kapitel sind alle sehr kurz und sie tragen alle ganz lustige Namen, die eigentlich Songtitel sein könnten. Ja. Und ich habe es gemacht ein bisschen, ja, das ist alles ein bisschen, das ist nicht sehr tiefsinnig oder ergreifend, so, das ist eher leicht wie so eine Chanson oder so. Mhm. Ja, so wollte ich das machen.
Titel, die du da nennst, kommen dann auch in Lyrics später wieder vor. Also man merkt, wenn man sich deine gesamte Arbeit anguckt, dass es immer bestimmte Motive und Themen gibt, die überall wieder auftauchen.
Ja, weil wirklich für mich, ehrlich gesagt, ob ich jetzt ein Lied male, einen Song schreibe oder eine kurze Novelle oder so, das ist trotzdem immer noch, das ist irgendwie immer dasselbe, das drückt sich nur anders aus. Ja, also ich glaube, das ist auch nicht möglich, das anders zu machen. Oder gibt es das Leute, die wirklich total verschiedene Sachen machen? Ganz lustige Lieder, total trübsinnige Bilder. Weiß ich nicht. Ich glaube, man kann nur das erzeugen, was man ist. Sogar, was man ist. Denn ich glaube, es ist möglich, nehmen wir an, es gäbe eine Ausstellung mit Malern, so, also mit verschiedenen Bildern, und dann du kennst die Leute und dann musst du raten, wer hat was gemalt. Ich glaube, das ist möglich, das zu erraten. Weil die Leute machen nur das, was sie sind. Irgendwie, ne? Außer die sind vollkommen verlogen, dann ist es von keinem Interesse. Ja, zum Beispiel Musiker, die es nur für die Kohle machen und die versuchen, den Geschmack des großen Publikums zu erreichen und so, das ist nicht so cool. Ne?
Kannst du ein bisschen erzählen, wie es dann nach Autobiografie weiterging? Es hat schon ganz gute Aufmerksamkeit bekommen. Ne? Es gab einige Rezensionen und wie gesagt, der Rowohlt Verlag ist ja danach auch auf dich zugekommen.
Ja, also zum einen hatten wir damals, gab es ja wirklich noch große Lesungen. Ne? Wir hatten zum Beispiel Lesungen in der Volksbühne und so und auch mit Übersetzern in der Gebärdensprache. Damals waren die Lesungen richtig noch ein großes Ereignis mit Kostümen und allem. So kleine Shows. Und dann, später kam diese eine Lektorin von Rowohlt zu mir. Aber sie war von der Sektion Kinderbücher, also Kinder- und Teenie-Bücher. Mhm. So. Und die meinte, sie hätte das gelesen, ob ich nicht eine Version machen könnte, ein bisschen mit ein bisschen weniger Sex oder weniger Irrsinn. Ein bisschen einfacher für so Teenie-Girls. Ja, den Sex habe ich nicht ganz rausgelassen, aber das ist auch überhaupt kein Sexbuch nebenbei. Also das ist nicht so ein Ding wie das Buch von Charlotte Roche oder so. Ich meine, ich liebe Charlotte Roche, aber ihr Buch ist grauenhaft. Magst du das? Ich kann es nicht lesen, finde ich furchtbar.
Weil es auch so gewollt ist? So auf Provokation angelegt ist?
Ja, das wirkt nicht natürlich, ne?
Fallen dir denn andere zeitgenössische, explizite deutsche Bücher ein, die dir gefallen haben?
Oh ja, zum Beispiel, wie heißt denn diese Rothaarige da aus Norddeutschland?
Jetzt Alexa aus Henning von Lange?
Ja, ich mag sie, ich mag ihren Stil. Zum Beispiel, aber das ist dann nicht zeitgenössisch, aber ich mag sehr gern die Bücher von Anaïs Nin. Anaïs Nin, ihre Tagebücher und so, und die sind ziemlich explizit, so. Die spricht viel über Sex, aber die hat ein besonderes Ding, so. Die hat so einen besonderen Charakter und Sie kann das gut machen, so. Ich mag das, ihre Bücher. Aber bon, jetzt heutzutage jemand, der so wäre wie sie, sehe ich nicht so richtig.
Das ist immer noch irgendwie eine Leerstelle.
Ja.
Die ist zu besetzen.
Die will ich auch nicht besetzen. Nee, will ich nicht. Also, wozu? Weiß nicht. Dann würde ich nur, dann würde ich nur so lustigen Blödsinn machen. Also nichts Ernsthaftes. Über Sex, ich meine. Ja, stimmt. Gute Bücher über Sex zu schreiben, ist echt eine Aufgabe. Ne? Es gibt jemanden, aber das ist eigentlich eine Künstlerin. Die lebt hier in Berlin, aber die schreibt ganz viel in ihren Bildern. Das ist Dorothy Iannone. Dorothy Iannone. Ah, die zum Beispiel, was sie schreibt, die schreibt sehr viel über Sex und die ist sehr explizit, aber das ist schön, finde ich. Das gefällt mir. Die hat zum Beispiel Bilder, wo sie ganze Storys erzählt. Zum Beispiel, sie hat eine Bilder, das ist fast wie so ein Comic, stimmt, wo sie beschreibt, wie sie Dieter Roth kennengelernt hat, weil das war dann jahrelang ihr Geliebter. Und dann, da schreibt sie haargenau, was alles passiert ist und so. Und das ist schön. Und das ist, manchmal geht es ab auch. Aber bei ihr, das kann man ihr gut abnehmen, das ist gut. Und auch in ihren Bildern ist das so. Sie hat sehr viel über Sex. Das ist nicht wirklich feministisch und so, weil das ist immer so, es gibt meistens nur heterosexuelle Bilder, wo der Mann mit seinem super Penis dargestellt wird und so weiter. Aber trotzdem ist das... Das hat trotzdem etwas ganz Freies. Und das sind schöne Bilder, wirklich toll, finde ich. Ich bin sehr großer Fan von ihr. Aber als letztes habe ich mir von ihr ein Korbo gekauft, ganz toll. Ist hier auf dem Koffer, kann ich nachher zeigen. Wo sie alles per Hand geschrieben hat, die ganzen Rezepte, plus ganz viele Bilder, alles ist bunt und das sieht super aus. Und das würde ich zum Beispiel lieber machen. Ein Korbo statt ein Sexbuch. Nee, aber eigentlich mein Vorhaben ist eher so, wenn es darum geht, so über bestimmte Themen, ich würde eher machen so ein Handbuch für Mädchen, die eine Band gründen wollen. Und so ein paar Tipps und so.
Ja, deine Bücher sind das auch. Eigentlich sind das. Ja. Also, aber die sind da versteckt. Du könntest das nochmal da so raus filtern, ja, in ein Handbuch stecken.
Mhm. Gute Idee. Darf ich demnächst machen? Ich schreibe das auf meine Liste to do.
Ja. Der Legende nach ist ja auch das erste Stereototal-Lied ein Kochrezept gewesen, was ihr vertont habt.
Stimmt, das ist keine Legende, das stimmt wirklich. Ja, Brezel und ich, wir haben uns so auf der Straße kennengelernt. Dann habe ich gesagt, was? Irgendwann haben wir angefangen, miteinander zu reden. Dann habe ich gesagt, was? Du bist der Typ von Sigmund Freud Experience. Denn das glaubt man nicht. Ich hatte 2 Platten von Sigmund Freud Experience, obwohl es total unbekannt ist. Das war so ein Projekt aus Kassel, so experimentelle Musik mit totalem Krach. Ja, ich fand das super. Dann habe ich gesagt, sollten wir nicht, ich habe hier um die Ecke einen Übungsraum, sollten wir nicht mal da versuchen, irgendwas zu machen. Dann haben wir Improvisation gemacht und ein Rezept. Ja, der Text, das war ein Rezept, aber das war doppeldeutig. Das war ein sexy Rezept. Ja, sowas zum Beispiel finde ich okay. Wenn es sexuell ist, aber das nimmt irgend so einen anderen, liegt in einem anderen Umschlag. Während so Sex, so. So was weiß ich, meine Klitoris und meine, was weiß ich, das ist ja wirklich so, na gut von mir aus, aber mich interessiert das nicht so richtig. Aber wenn es natürlich ein bisschen subtiler, ein bisschen versteckt, dann ist es amüsant, das ist besser.
Als ihr euch kennenlerntet, gab es da deine erste Band, die Lolitas, ne?
Ja. Aber war dabei, sich ein bisschen auseinanderzufallen. Das ist so, wir haben unsere letzte Tournee gemacht mit den Lolitas und da kam Brezel mit und hat als Vorband, also als Vorakt gespielt unter dem Namen der böhmische Elvis. Genau, und da hatte er hatte damals so eine große Tolle und der hat da so ein bisschen so Rockabilly gemacht mit so Gitarre und Orgeln und ganz allein so ist er aufgetreten und hat dazu gesungen. Und dann nachher hat sich Lolitas aufgelöst, dann habe ich Brezel gefragt, ob wir eine Band gründen sollten. Am Anfang waren wir nur zu zweit, da sind wir nur so aufgetreten, auf so Ausstellungseröffnungen und so, mit so einer kleinen Bontempi-Orgel. Mhm. Brezel hat Bontempi-Orgel gespielt und ich habe gesungen. Das war so. Und dann haben wir die Band gegründet. Wir waren zu viert, aber irgendwann waren wir schon wieder nur zu zweit. Und ich finde das jetzt eigentlich viel besser. Viel einfacher. Weil diese Bands, das ist einfach die Hölle auf Erden. Bis man alle zusammen getrommelt hat und dann gibt es immer Ärger, Ego. Musiker sind alle Ego-Freaks. So. Achtung, einer stellt sich ein bisschen mehr nach vorne, dann gibt es Ärger. Eieiei, also ich meine wiederum, die Lolitas, das war schon eine coole Band. Wir haben uns zwar die ganze Zeit geprügelt, aber wirklich, richtig geprügelt. Aber wir mochten uns schon trotzdem. Aber mit Stereo Total, das war ein bisschen schwierig, weil die Musik ist wirklich extrem nur von Brezel und mir gemacht. Eigentlich die anderen Leute, die dazu gekommen sind, die sollten einfach nur mit Dudeln so. Das war dann irgendwann, hatten sie keine Lust. Das war auch eigentlich sehr viele Tourneen und sehr viele Auftreten. Und zum Beispiel, wir hatten eine Zeit lang eine Gitarristin, das am liebsten ist sie zu Hause mit ihrem Kätzchen geblieben. Deswegen hat sie ganz schön schwer gelitten. Die hat irgendwann gesagt, nee, ich will jetzt zu meiner Katze, fuck you. Stimmt, ja, wirklich. La Chatte,
da ist mochte, jeder.
Ja, da wurde ich ganz eifersüchtig, aber ich habe trotzdem ihre Katze nicht umgebracht. Naja, aber wir hatten ein paar wechselnde Musiker da, eine Zeit lang. Und jetzt aber wirklich seit sehr langem sind wir wieder zu zweit.
Und ist es noch schwieriger, Lyrics zu schreiben als Bücher?
Als Bücher? Nee, einfacher. Kürzer. Ich meine, je länger, desto schwieriger. Es ist einfacher, eine kurze Novelle zu schreiben, als ein Roman. Ein Roman ist echt schwer. Außer, dass wir Autobiographie ist kein richtiger Roman, weil das sind mehr so lustige Episoden, aber man kann, wenn man will, in irgendwelcher Reihenfolge lesen, das ist ja nicht so schlimm. Aber wenn man einen Roman mit so einer Story aufbauen will, wie ich jetzt das Letzte, was ich jetzt in der Schublade habe, gemacht habe, na, das ist aber wahnsinnig viel Arbeit.
Ja. Wie lange hast du daran gesessen schon?
4 Jahre. Und ich bin jetzt fertig, aber ich muss irgendwie trotzdem von vorne wieder anfangen. Weil es ist zu dick, es ist nicht lustig genug und ich drücke mich davor. Ich muss ungefähr die Hälfte rausschmeißen. Mhm. Das ist schwer. Mhm. Besonders bei faulen Leuten, die hassen das, irgendwas wegzuschmeißen, was sie gearbeitet haben. So in Amerika, die haben dort diese super Creative Writing-Dinger. Wow, ich finde das geil. Ich habe auch alle Creative Writing-Bücher gelesen. Damit ich das nicht mache. So wie das da steht. Nee, aber ein paar Tipps sind wirklich gut. Also der beste Tipp ist natürlich, das am wichtigsten sind die Personen. Das ist ja wirklich wahr, weil was ich total hasse, sind Leute, die Stilleffekte machen. Und dann so schrottige, seelenlose Personen haben, das kann ich nicht leiden.
Die so angeberische?
Ja, angeberische, also Stilleffekte, da kriege ich echt Pickel. Das ist furchtbar.
Das heißt,
die zeigen so, haha, ich bin belesen, ich habe viel Wortschatz drauf, aha, das Wort kanntet ihr noch nicht und dann so, da. Das gefällt mir nicht, das ist furchtbar. Oder die versuchen dann plötzlich, ja, dann mache ich nirgendwo ein Komma oder... Naja, von mir aus, das geht noch durch. Aber wenn es nichts bringt, warum soll man das machen? Ne?
Der absolute Könner des ganz objektiven Schreibens ist ja Gustave Flaubert. Und das ist auch ein Lieblingsbuch, was du ausgesucht hast.
Ja, ich habe mir gedacht, ich nehme nur Bücher von Frauen. Und er hat ja gesagt, Madame Bovary, c'est moi. Deswegen geht er durch auch als Frau. Gustave Flaubert, ja, das ist mein allerlieblingsbuch. Das ist bestimmt 15 Mal gelesen. Finde ich wahnsinnig gut. Und besonders, ja genau, da finde ich die Person fantastisch, diese Emma Bovary.
Ja.
So ihr ganzer Werdegang, weil sie ist am Anfang, eigentlich ist die so eine Tochter von so einem Bauer. Und dann aber die, weil sie hat angefangen, so kleine Gedichte zu lesen und so weiter, das bringt sie auf so komische Ideen. Die ist nicht damit einverstanden, hier morgens die Kühe zu melken und ein paar Eier da zusammen zu sammeln. Die hat einen Plan für ihr Leben und als erstes, sie heiratet so einen Arzt. Aber sie ist so ehrgeizig, bald reicht es ihr nicht mehr und dann, ach Gott, die macht immer mehr Scheiße. Die legt sich Geliebte zu, die glaubt ständig an die große Liebe, dabei wird sie die ganze Zeit verarscht.
Sie verprasst das Geld.
Die verprasst die ganze Kohle von ihrem Mann. Die lässt sich von so einem Usurier, wie nennt man das so? Naja, das ist so eine bestimmte Art, Business zu machen. Man leiht Geld.
Pfandleier.
Lässt sich von einem total gemeinen Pfandleier total fertig machen. Und am Ende muss sie sich vergiften. Oh, das ist so gut, dieses Buch. Ich kann es nicht glauben. Ich finde es wahnsinnig gut. Und auch da finde ich den Stil aber grandios. Und es wird überall berichtet, wie schwer das war für Gustav Flaubert zu schreiben. Er hat manchmal nur einen Satz an einem Tag geschafft, obwohl er 10 Stunden lang da gesessen hat. Ich finde es schön, weil das ist ja sehr einfacher und nackter Stil, der aber wahnsinnig stark, präzise, wahnsinnig schön ist auch. Auch wie alles beschrieben ist. Es gibt nichts, was zufällig wäre. Wenn da eine Fliege rumfliegt, das hat irgendeinen Sinn und so.
Ja, es ist sehr präzise.
Ja, wahnsinnig gut.
Ist das so ein kalter Blick?
Naja, ich meine, ich zum Beispiel, wenn ich das Buch lese, habe ich eine bestimmte Sympathie für diese Emma Bovary, aber natürlich mit all ihrem Wunsch, nicht das zu machen, was man von ihr erwartet, sondern einfach so mal sehen, was das Leben anzubieten hat und so.
Ja, sehr risikoreich.
Ja, sehr risikoreich, ja. Aber ich mag sowieso alle Bücher von Flaubert. Ich finde seinen Stil richtig grandios. Wenn ich wieder schreiben könnte, ui, das wäre toll.
Weißt du, wann du das zum ersten Mal gelesen hast?
Oh, da war ich noch Teenie. Das lag da im Bücherregal von meiner Mutti. Meine Mutti hatte sich so alle Klassiker bestellt, aber mit so schicken so Lederdinger mit so goldenen Buchstaben. Da habe ich mir alles reingezogen, von B bis Z, so Balzac bis Zola. Ja, aber alles auch die Gedanken von Pascal und Lee.
Alles so. Und Krimis scheinbar, weil das dritte mitgebrachte Lieblingsbuch ist Agatha Christie.
Ja, weil ich liebe Krimis, ne? Also wirklich, wenn ich schlecht drauf bin, das nervt mich, die hat schon viele Bücher geschrieben, aber es nervt mich, weil jetzt habe ich alle gelesen und das muss ich wieder, also dann muss ich schon wieder, egal, ich lese noch einmal. Wenn ich scheiße drauf bin, ich hole mir ein Agatha Christie Buch und ich lese das so. Die amüsiert mich total. Finde ich wahnsinnig lustig, die Frau. Die hatte wahnsinnig viel Humor, zum Beispiel. Okay, die hatte Pech gehabt, ihr erster Typ, der hat sie gleich gehörnt. Dann ist sie, ach so, dann war sie verzweifelt, ist sie in so ein Auto gestiegen, ist verschwunden von der Erdfläche. Die hatte so eine Art, weiß nicht, so Psycho-Schock oder Psychose. Ich weiß nicht mehr genau, wie es ging. Auf jeden Fall war sie sehr unglücklich in ihrer ersten Ehe. Aber ein bisschen später hat sie einen neuen Mann geheiratet. Und zwar einen viel jüngeren Archäologen. Der hätte ihr Sohn sein können. Und deswegen hat sie so viele Stories, wie die in Ägypten stattfinden und so weiter, weil sie hat ihn begleitet, als er so graben ging. Ja, und dann einmal wurde sie in einem Interview gefragt, ja, ist es nicht komisch, so für einen jungen Mann mit so einer älteren Frau da verheiratet zu sein? Ja, weil das stimmt, das findet man immer komisch. Andersrum findet das ganz schön komisch. Aber boah, okay, darüber wollen wir nicht reden, das ist ungerecht. Naja, auf jeden Fall. Dann hat sie gesagt, wieso? Mein Mann ist ein Archäologe und das Schöne daran, bei Archäologen ist für sie, je älter die Dinge sind, desto mehr Wert haben sie. Ja. Die ist wahnsinnig lustig. Ja, ich mag Agatha Christie. Ich finde ihre Storys wahnsinnig funny und ihre Personen. Ich mag auch diese blödsinnigen Serien, die es gibt, so mit Hercule Poirot oder Miss Marple und so. Ich gucke mir das sehr gerne an. Das ist so ein bisschen altmodisch und so, aber das gibt mir eine gute Laune.
The Mirror Cracked from Side to Side ist das Buch, was du ausgewählt hast. Auf Deutsch heißt das Mord im Spiegel.
Ja, es gibt das als Film mit Liz Taylor in der Hauptrolle, in der Rolle von der Schauspielerin. Oh.
Ja. Und Geraldine Chaplin. Und Tony Curtis. Und alle sind da versammelt in diesem Film.
Ist das in dem?
Ja, ich habe es mir gestern noch angeguckt.
Ah ja?
Ja.
Ich finde das lustig, dass die zum Beispiel dieser total dumme Fan, diese Frau, die einfach so ein Groupie ist, die diese Schauspielerin vor Jahrzehnten infiziert hat mit Röteln oder irgendwas.
Ja,
Röteln. Nee, ist das Röteln? Irgendwas, was man nicht haben darf, wenn man schwanger ist.
Röteln, ja.
Ja, wodurch sie dann ein behindertes Kind bekommen hat, obwohl ihr Traum war, eine total glückliche Familie zu haben und so weiter. Und sie dann diese arme Frau da umbringt. Aber ich finde, was besonders gut ist an dieser Story, so das hat Glamour. Weil zum Beispiel diese Schauspielerin plötzlich einzieht in diesem kleinen Kaff da, Mary Mead, da wo Miss Marple wohnt. Das ist ein Kaff, da ist nie was los. Und plötzlich kommt ja diese super berühmte Schauspielerin, die wohnt da, die organisiert so eine Riesenparty im Schloss und so weiter. Und das einfach, das bringt alles komplett durcheinander. So was gefällt mir, so diese Mischung. Also zum Beispiel bei Agatha Christie gibt es oft so diese Mischung zwischen Landleben und totales Glamour, Geld. Die können auch sehr gut so bürgerironisch darstellen und so. So totale englische Spießer und so. Das hat sie drauf. Finde ich gut. Also was lustig ist bei dieser Miss Marple ist sowieso, sie löst Fälle dadurch, dass sie immer alle Sachen, die passieren, vergleicht mit kleinen Anekdoten, so unsignifikante, idiotische kleine Anekdoten, die in diesem Kaff passieren, die vergleicht das damit und dann so kann sie alle Fälle lösen. Das erinnert sie an diese Story als der Fleischer, nachdem sie zig Romane, am Ende sie hat nicht mehr geschrieben, die hat nur noch diktiert. Die war so professionell, die hat dann verklagt, die Sekretärin angerufen, gerufen, kommen Sie her, ich bin bereit und dann einfach diktiert. Die hat alles, ob, okay, wie viel Seiten, Tag, fertig. Ja, wirklich, die war sehr schnell. Ne?
Es sind unglaublich viele Bücher.
Die ja, sie aber weil sie eine lebhafte Fantasie hat und wirklich Humor. Es gibt so viele kleine Scherze, die überall versteckt sind. Und so sogar richtig makabre Scherze, das ist funny. So schwarzer Humor. Naja gut, das ist, glaube ich, die Spezialität der Engländer. Ja, und die ist wirklich super berühmt. Das ist bestimmt die berühmteste Autorin in der ganzen Welt und auch natürlich in England ist viel berühmter als alle Typen zusammen, die da geschrieben haben. Bon, aber okay, es gibt noch andere Schriftsteller, es gibt so viele Schriftsteller, die ich gut finde, zum Beispiel, ich mag wirklich gern F. Scott Fitzgerald, dieser Amerikaner, oh, ich liebe seine Bücher, die sind so fantastisch geschrieben und dann mag ich auch einen Typ, aber ich glaube, den kennt hier keiner. Das war so ein Journalist in Frankreich, ja, in 1920, 1900, sowas. Der hieß Alphonse Allais. Ah, der ist so lustig, mit der ist vollkommen gaga. Das ist total absurd und zum sich totlachen, seine Bücher. Also, weil er hat eigentlich Kolumnen geschrieben und Artikel in Zeitungen. Der hat alles erfunden. Der war nirgendwo, er war den ganzen Tag, der sagt, so, ich gehe arbeiten. Dann ist er einfach zur nächsten Kneipe, hat da den ganzen Tag gebechert und hat für irgendwelche Storys erfunden. Mit total absurden Dingen. Und das erschien dann in den Zeitungen. Und es gibt mehrere Sammelbänder. Och, das ist super. Ich weiß nicht, ob es das gibt auf Deutsch.
Wahrscheinlich nicht übersetzt, ne?
Alphonse Allais. Genial. Wirklich toll.
Okay, liebe Hörerinnen, besorgt euch das.
Ja, so sind wir fertig.
Ja, ich danke dir so sehr.
Okay, ich bedanke mich auch. Jetzt kratzt mir der Hals, ich habe zu viel geplappert.
Ja,
wir starten. Gut, schnell einen Löffel Honig.
Ja.
Gut. Okay, ciao.
Ciao.
Dear Reader, der Literatenfunk. Eine Kooperation von pikt.de und Detektor FM.